herzlich willkommen zu einer neuen Lake United Academy Podcast Folge. Was man jetzt natürlich nicht sieht, wir sitzen seit genau 3 Stunden da und haben dieses Setup aufgebaut und ziemlich durchdreht und das sieht man halt alles nicht. Bis das funktioniert, hat uns ziemlich geärgert, oder?
Und wir wissen nicht einmal, warum es nicht funktioniert
hat. Das ist schrecklich, beim nächsten Mal geht es genauso wieder 3 Stunden sitzen, schauen, dass die iPhone-Kamera die Webcam-Kamera wird. Alles einrichten. Naja, wie auch immer, jetzt haben wir es geschafft. Patrick, ich war im Oman, bin ich gefahren mit dem Henrik 2000 Kilometer und da hat man ziemlich viel Zeit. Und da haben wir auch viel besprochen. Und zwar ist der Aufkommen über viele Kilometer, was ist das perfekte Kite-Setup? Wenn du zum Beispiel nur noch 2 Kites wählen dürftest, wir haben urviele Kites und so, aber du darfst nur noch 2 dein Leben lang fahren, welche wären das?
Boah, nur noch 2, das glaube ich, kriege ich nicht hin. Weil man muss unterscheiden, wenn ich wirklich nur noch 2 Kites fahren dürfte, dann müsste ich ja zum Beispiel, oder dann würde mir ein Untergrund nicht so Spaß machen, weil ich brauche ja Kites fürs Wasser und für Schnee. Also so fängt es einmal an. Also ich komme definitiv mit 2 Kites nicht durch. Ich finde immer spannend bei der Frage, wenn man nur noch 2 Kites also rückwirkend betrachtet, gab es jetzt in letzter Zeit eigentlich recht viele Kites, die mir getaugt haben. Und die werden dann immer abgelöst von irgendwelchen anderen Kites, die vermeintlich bessere Flugeigenschaften haben.
Jetzt brauchen wir mal Namen.
Okay. Du kannst dich an deine Ozone Edge-Phase erinnern.
Ja, sehr schöner Kite.
Genau, aber du würdest den jetzt aktuell nicht in deinen Quiver holen, glaube ich.
Nein.
Genau. Und so, finde ich, begleitet dich immer in einer gewissen Phase, begleitet dich ein Kite und der verlässt dich dann wieder, obwohl er noch immer genauso gut fliegt. Oder ein XR8 oder XR7 damals, hat uns sehr getaugt, sind wir gerne gefahren, aber den würde ich mir jetzt auch nicht mehr in meine Kite-Range holen. Und das finde ich spannend, dass da Kites immer wieder so rausfallen.
Kommen und gehen, weil einfach ein neuer König kommt sozusagen und dann kommt der andere raus.
Genau. Aber es ist mitunter auch diese, welche Kites-Ding ist eine der meistgestelltesten Fragen nach der Frage, welche Destination denn deine Lieblingsdestination ist. Naja, aber seid ihr auf etwas draufgekommen? 2 Kites nur noch?
Voll. Wir haben das sehr schnell, glaube ich, auf genau 2 Kites zusammenfassen können. Und das ist ziemlich unumwerflich irgendwie. Das ist gar nicht so, dass ich so überlegen muss großartig. Das ist für mich zum Beispiel und für den Henrik war das der 12er Sonic 4 in 12 Quadratmetern und dann einfach noch den 8er Thrive vom Harlem dazu. Und das ist so geil, weil mit diesen 2 Kites deckst du wahrscheinlich von 6 Knoten bis über 40 Knoten einfach alles ab und auch ziemlich viele Disziplinen. Wenn du sagst, mit dem 8er, du willst jetzt in die Welle gehen, macht dir das auch super mit. Bei Leichtwind geht super mit Sonic, Airstyle, Big Air geht super mit Sonic und da deckst halt voll viel ab.
Das ist genau die gleiche Wahl würde ich auch treffen, wenn ich jetzt wirklich nur noch 2 Kites hätte, wobei ich mir überlegen müsste, ob ich mit meinem Gewicht, so 85 Kilo, ob ich nicht doch lieber einen 10er reinhole ins Portfolio. Aber wenn es dann richtig viel Wind hat, alles, was so über 30 Knoten hat, dann wird es mit dem 10 halt auch irgendwann nicht mehr so spaßig. Aber Sonic ist definitiv auch bei mir mit drinnen.
Und du bist jetzt ein bisschen wie schwer, 85?
Ja, genau. Frage jetzt noch einmal. 85. Ich wollte es nochmal noch erwähnt haben.
aber würdest du dann nicht zum 15er greifen? Würdest trotzdem beim 12er bleiben?
Ich würde trotzdem den 12er bleiben, wenn ich wirklich nur 2 Kites wählen dürfte, weil ich den recht früh fahren kann, dann würde ich Foilen gehen, zum Beispiel mit dem Sonic in 12, ne, wenn es zu wenig ist fürs Twintip und ab dem Zeitpunkt, wo der gut angepowert ist, kann ich den 12er Sonic sehr weit nach oben fliegen. Sprich, also ich kann mich da an Sessions erinnern, wo ich wirklich um einiges drüber war, sicher so 25 Knoten. Klar, da war irgendwie Flachwasser dabei. Aber da ist dann der Sonic definitiv, macht voll Spaß noch, weil du hast halt ewig lange Flugphasen, kannst Sandy-Jumps machen und es ist ja irgendwo, Sonic ist so ein bisschen ein Cheat-Code am Wasser, finde ich. Weil es einfach Tricks oder was du machst, macht so einfach, oder? Du hast so viel mehr Zeit, es ist schön zum Lenken, du fühlst dich irgendwie wohl an dem Kite, kannst Rotationen machen und kannst, obwohl du mit Tube-Kites vielleicht in der Lernphase nur eine kannst, schaffst du mit dem Sonic 3 Rotationen. Das ist halt so, finde ich, Cheat-Code-Kite.
Voll, das ist jetzt auch bei uns, was sich ein bisschen rauskristallisiert hat, so dieser 12er Tube-Kite-Wind ist ein Wind, wo man in Wirklichkeit nicht mehr so viel Spaß hat beim Fahren, oder? Weil du lenkst ihn zurück und es ist schon Druck da und so, aber jeder Sprung ist immer so, da passiert nicht viel, oder? Und das ist mehr so ein Links-Rechts-Rutschen immer, wenn 12er Wind ist. Und mit einer 12er Matte, eine Matte springt einfach schon viel besser, viel höher in diesen 15 bis 20 Knoten oder so, oder 12 bis 20 Knoten, ja. Ist einfach immer deutlich höher und macht einfach mehr Spaß.
Also wir haben es ja so gehabt, wir waren ja, kann man sagen, zeitgleich im Oman. Und wir hatten jetzt bei uns in der kompletten Range nur einen 12er Sonic. Und wir haben ja den 12er Sonic deswegen zu Hause gelassen, weil jeder von uns wollte den haben. Also haben wir ihn gleich zu Hause gelassen, dass ihn niemand haben kann.
Genau, das ist ganz smart auch.
Das ist ganz smart. Und deswegen haben wir den 12er Sonic zu Hause gelassen, dass keiner irgendwo da einen Vorteil hat. Aber ich stehe dann echt oft am Strand und jetzt auch in Dänemark und denke mir, jetzt wäre die 12er Matte perfekt. Und da ist ja, sind wir jetzt drauf gekommen, ist ja auch spannend, auch wenn du jetzt schaust, so Wettkämpfe oder so, gibt es ja auch jetzt Top-Fahrer, die eigentlich Verträge haben und Klauseln mit irgendwelchen Herstellern, die sind halt dann gesponsert, die haben in den Verträgen drinnen solche Klauseln, dass sie zum Wettkampf und fürs Training, glaube ich, wenn sie einen Wettkampf nur eben mit einem Softcut zum Beispiel gewinnen können, weil sonst der andere Vorteile hätte, dass sie dann auf einen Softcut umsteigen können.
Voll, weil du einfach schon früher hochspringen kannst und dann einfach diese Zeit hast, die Hangtimes für Boardflips, das Ganze üben. Und das geht halt bei den meisten Tube-Herstellern halt einfach nicht. Bei den meisten, es geht bei einem Tube-Hersteller halt noch nicht so.
Voll. Was ist dir eigentlich das Wichtige an einem Kite?
Was ist mir das Wichtige? Er muss eine schöne Performance haben, gut springen. Und ich möchte ihn weit hochfahren können, gut spüren an der Bar. Das ist auch was, das Bar-Feeling. Und das kann man auch gar nicht so knackig beschreiben oder so runterbrechen. Was ist gutes Bar-Feeling? Vielleicht ist, wenn du die Bar anziehst und links, rechts, dass da wirklich ein sehr direkter Zusammenhang ist. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Barkräfte voll hart sein müssen, urviel. Das ist mir zum Beispiel wichtig. Und das ist mir aber jetzt auch beim Evo SLS aufgefallen, dass ich das Bar-Feeling von dem Kite irrsinnig mag.
Schon.
Es ist schon voll, wenn du jetzt fährst, der ist so locked in und dann bleibt die Bar dort stehen, wo er ist. Und beim Thrive, der ist halt einfach so ein bisschen bissiger wirkt, ja. Und jetzt wandert die Bar auch viel mehr. Dieser Druckpunkt geht mehr vor, zurück und so. Und dann habe ich gemerkt, so baut dieser Komfort, taugt man schon von diesem Bar-Feeling. Das vergleiche ich oft viel mit dem SLS-Bar-Feeling von den Haltekräften.
Mhm. Bei mir ist so, dass ich zum Beispiel in den größeren Größen, also ich mag's, also so beim Sonic oder Matte mag ich diese Lenkkräfte, jetzt beim Springen mag ich gerne ein bisschen mehr haben, wenn der Kite größer ist. Wenn der Kite aber kleiner wird, so 10er, 8er, dann habe ich gern weniger Kräfte, ne? Und einen schnell drehenden Kite ist mir wichtig, ne? Mhm. Dass der einfach richtig schön und keine zu großen zum Beispiel Loops macht oder nicht einfach, also er muss genau das umsetzen, was ich unten an der Bar mache. Und das macht zum Beispiel sowas wie ein Thrive, macht das recht gut.
Genau. Ist ja auch beim Sonic ganz spannend, das kannst du ja umstellen, diese Lenk- und Haltekräfte. Du hast ganz auf der Z-Ebene, das ist die letzte Bridle ganz unten auf der Abströmkante, die kannst du verkürzen oder verlängern. Die kommt Standard in so einer Mittelstellung aus. Und dann kannst du einfach, wenn du ihn hinten kürzer machst, dann wird er knackiger, fühlt sich jetzt nicht mehr wie ein Tube-Kite an, aber es fühlt sich einfach ein bisschen härter, sportlicher an. Und je länger du das machst, desto mehr geht's Richtung Foilen, wo du dann am Foil stehst und einfach nur noch, ja, halt ganz, ganz leichte Barkräfte hast, weil du da ja nicht großartig springst und genau spüren musst bei der Rotation, wo er steht.
Voll. Jo. Andererseits, wenn es wirklich nur zwei Kites wären, bei mir, dann, also größentechnisch komme ich irgendwie nicht durch. Und irgendwo lasst man Snowkiten halt voll außen vor. Und Snowkiten ist schon noch was, wo ich dann einen 15er Sonic brauchen würde, also etwas Großes. Und vielleicht sogar einen ganz kleinen Hybrid noch dazu. Genau.
Warum ist ein Hybrid?
Ein Hybrid, weil das ist ein Session-Safer für mich, mache ich ganz gern. Wenn es am Schnee zum Beispiel richtig, richtig hackt, also so, wir hatten da mal so 40 Knoten, und wo du da echt überlegst, mal gehst du jetzt, hast jetzt eine Session oder nicht, dann war der Hybrid zum Beispiel im Vergleich zum Peak viel angenehmer zu fahren oder weil er Form stabil bleibt, nicht so die Ohren anlegt und flattert, und deswegen ist so ein Hybrid ein ganz witziges Spaßgerät für einfach viel Wind.
Würdest du nicht lieber bei viel Wind auch am Schnee einen Tube fliegen? So ein 7er, die Norweger sieht man immer, die haben dann ja, diese 7er Tube-Kites, und der Vorteil ist halt einfach, den lasst am Windfensterrand runter, Bar loslassen und der steht da und es ist Pause so, einfach weil er mehr Deep Power hat.
Nein.
Würdest mag ich nicht, nein. Aber wahrscheinlich auch, weil ich die Pumpe nicht mitschleppen mag und so von dem her. Aber nein, würde ich eigentlich auch Hybrid bevorzugen oder Matte halt.
Hybrid ist halt auch voll ein schönes Ding, wenn man so einen kleinen hat, 3,5 oder sowas, da kann man den jungen Neffen oder so mal drauf, irgendein Freund einmal ein bisschen was zeigen oder so. Ist ganz schön, wenn man das im Portfolio hat. Kann man auch in Urlaub mitnehmen, wo man jetzt nicht Kiten irgendwie ganz nach oben schreibt, sondern einfach nur einen Strand hat und ein bisschen spielen kann.
Voll. Gibt es eigentlich Kites aktuell, wo du sagst, die möchte ich jetzt unbedingt testen? Die hätte ich gerne mal am Haken, weil der interessiert mich so, wie er ausschaut. Irgendwie Materialien, die verbaut sind, die, wo du sagst, da hätte ich Bock drauf.
Boah, ich habe jetzt von North, hat man jetzt gestern gesehen, so einen neuen Prototypen, die kriegen irgendwie mit so, der war komplett weiß und auch die Fronttube komplett weiß. Das würde mir ziemlich taugen, den einmal probieren. Mhm. Und was haben wir sonst noch? Den Rebel D-Lab haben wir schon mitgehabt in Kenia. Sehr, wie der Henrik sagt, ein sehr geiles Moped.
Moped.
In 12 hat man sehr taugt. Und sonst, glaube ich, wird noch von Ozone jetzt was rauskommen. Die machen auch einen Alula Edge, kommt raus. Der könnte sehr spannend sein, den würde ich noch gern probieren. Und that's it eigentlich aktuell gerade. Bei dir?
Ich habe Bock, weil ich den schon lange nicht mehr geflogen bin, auf einen Evo D-Lab. Mhm. Einfach auch die Charakteristika, weil es ja doch vergleichbar dann ist mit, was sagst du, 3-Strut-Kite, unterschiedliche Materialien. Und deswegen hätte ich jetzt gerne mal einen Evo D-Lab am Haken. Genau. Und zum Vergleichen einfach wieder mal.
Auch spannend. Es ist nämlich, also so ein bisschen hat man das Gefühl, so in den letzten 2 Jahren werden halt einfach nur ein bisschen so die Regler hin und her geschoben. Einfach die Charakteristik verändert sich. Aber jetzt nicht, dass man irgendwie sagt, boah, der hat einen Ausschlag oder ganz was Neues kommt irgendwie raus. Sondern oft muss er ein bisschen smoother werden, dann muss er wieder ein bisschen bissiger werden und so werden die hin und her dreht. Aber so richtige Innovation gibt es plötzlich irgendwie nicht mehr, habe ich den Eindruck. Also wenn ich einen Blindtest machen würde mit den Evo SLS wahrscheinlich der letzten 4 Jahre, ich glaube, ich könnte sie nicht ordnen vom Feeling, dass ich sage, boah, das ist so aufbauend von 1 bis 4 und dann sind wir beim aktuellen Modell angekommen. So.
Das kann sehr gut sein. Also ich glaube, so von der Entwicklung her, eben wie du sagst, die Regler schieben sich und dann ist halt immer dieses sehr wettkampflastig. Sie wollen, man kommt, bekommt sofort, die Industrie produziert eigentlich gerade nur so Kites für Big Air, Kite Loop, für Red Bull, King of the Air und sind da eben nur dahinter, dass sie irgendwie da podiumsmäßig vorne sitzt, sind aber irgendwie an dem, was am Wasser passiert oder so, ist ein bisschen vorbei entwickelt. Weiß ich nicht. Kommt mir so vor, dass man eben mehr in diese Richtung nur für Kite Loops, Big Air, Double Loops hin produziert, oder?
Ja, aber trotzdem willst du auch gern den Rebel D-Lab sozusagen fliegen, ausprobieren oder Evo D-Lab, obwohl Evo, ja, du jetzt auch keine Double Loops machst oder Loops auf 15 Meter, 20 Meter Höhe.
Das stimmt schon, aber ich möchte ihn einfach nur spüren. Das heißt nicht, dass ich ihn mir gleich kaufen möchte. Ich möchte ihn einfach nur vergleichen im Vergleich zu dem, was ich aktuell kenne.
Ne? Check. Heißt, und wenn wir jetzt einloggen müssten, was sind jetzt die 2 Kites, die du nehmen würdest?
Na, mit nur 2 Kites komme ich schwer durch. Dann bin ich auch beim 12er Sonic, der deckt sehr viel ab. Und dann ist, also so langweilig, wie es jetzt klingt, sind das genau die gleichen Kites, die ihr beiden gewählt hättet, obwohl ich eine höhere Gewichtsklasse habe. Mich wundert auch beim Henrik, dass er nicht einen 10er Sonic nimmt. Also doch noch etwas leichter. Mhm. Genau. Weil er dann wahrscheinlich recht bald einmal drüber ist.
Warum würdest du nicht Evo SLS nehmen? Sind sehr ähnlich, Thrive und Evo SLS, oder sind sehr ähnlich der Einsatzbereich, oder kann man das sagen?
Oh. Ich glaube einfach, weil ich mit dem Thrive, den bin ich jetzt vermehrt geflogen und auf den bin ich voll eingeflogen. Und das ist so mein Go-To-Kite, wo ich jetzt, wenn ich keine Überraschungen haben will und ich finde Windbedingungen vor, wo ich genau bestimmte Dinge machen möchte, dann nehme ich den Kite. Genau.
Jetzt haben wir 2 eingeloggt.
Haben wir 2 eingeloggt. Und wenn ich jetzt noch erweitern müsste, dann wäre es der 15er Sonic und der 10er Thrive.
Naja, jetzt wären es aber viele.
Na, das sind 4 Kites. Und dann habe ich für alle Windbedingungen und alle Bereiche habe ich 4 alles Kites irgendwie eingeloggt.
Wenn du in den Kite-Shop gehst und diese 4 kaufst, wie viel würdest du, glaubst, ausgeben?
Ich glaube 12.300 Euro oder sowas.
Das ist schon ein absurd teurer Sport in Wirklichkeit, ja.
Außer man fliegt 10 Jahre lang, dann ist es überschaubar, was es kostet. Nein, es ist schon teuer geworden, ja.
Das definitiv.
Das heißt, muss man sich auch die Frage stellen, braucht man überhaupt so viele Kites? Gell? Früher hat es bei mir Jahre gegeben, da bin ich einfach eine ganze Saison, ein ganzes Jahr nur mit dem Zehner gefahren. Zehner Tube-Kite am Schnee, am Wasser, ob jetzt 10 Knoten waren oder 45 Knoten, immer ist dieser Zehner rausgekommen. Und es hat aber auch funktioniert. Und zwar jetzt nicht viele Tage oder eigentlich genau gar keinen Tag, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt nicht fahren können.
Ja, das stimmt schon. Also ich kann mich eh erinnern, wo es nur deinen Zehner, was war das, Instinct Sport oder so von Ozone gehabt
hast. Best Nemesis war auch Best nur Nemesis. Der Zehner eine Saison.
Ich kann mich erinnern, ja. Und da hast halt deine Wake-Style-Tricks und Unhook-Tricks gemacht, wenn es nicht so viel Druck hattest und ab dem Zeitpunkt, wo es halt echt über 30 Knoten, hast du halt wirklich das Können auch gehabt, den so wegzudrücken, dass du halt, es gab eigentlich nicht so viel Wind für dich und deinen Zehner.
Man muss halt einfach diese Tricks anpassen. Wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, wo 700 Leute drinnen sind und da wird immer gefragt, wie kann ich zum Beispiel springen, ich möchte höher springen und dann fahrt man aber mit dem 12er bei so 15 Knoten und da kommt man einfach nur begrenzt hoch raus und das kann man dann einfach nicht erzwingen, aber man kann viel besser seine Tricks anpassen, dass man sagt, okay, jetzt ist aber Wind für Grabs, jetzt ist Wind für Backrolls, für Darkslides üben oder sowas. Und dann, wenn der Wind passt, mache ich wieder andere Tricks. Und so ist, glaube ich, kann man auch mit einem Kite viel mehr machen, wenn man einfach sagt, naja, ich fahre zwar jetzt Zehner, aber ich kann jetzt einfach nicht hochspringen, sondern ich probiere irgendwelche Upwind-Tags mit einem Surfboard oder sowas. Für das ist der Wind jetzt genau passend. Genau. Wie viele Bars würdest du nehmen?
Gute Frage. Naja, ich brauche eigentlich nur eine Bar.
Jetzt aber kommt das Aber.
Aber ich möchte es zum Beispiel nicht umknüpfen müssen.
Das ist das voll. Ich würde auch extra sozusagen der Sonic eine eigene Bar, weil bei Wind eine Matte anknüpfen, das macht einfach voll. Keinen Spaß. Du willst raus aus Wasser, hast diesen Vorteil, du musst nicht aufpumpen und jetzt müsstest da irgendwie Leinen herumknoten.
Also nur, dass man das auflöst. Ich mag jetzt nicht, ich muss jetzt nicht für jeden Kite, den ich habe, eine Bar besitzen, aber ich mag zum Beispiel an den Softkites, mag ich, dass die Bar dran bleibt.
Voll. Und wenn du jetzt auf Urlaub wärst, hast du noch zwei Kites für immer, dann hast du einfach eine Bar als Reserve mit. Wenn mal eine Leine irgendwo aufreißt bei einem Stein oder so, so angeritzt ist, dann hat man noch eine Reserve mit.
Genau, das geht ja relativ schnell, dass so eine Leine durchgeschnitten wird. Man braucht man nur das Trapezmesser draußen hängen haben oder so.
Das ist mir passiert. Mir ist beim Trapezmesser draußen hängt, das baumelt dann an so einem kleinen Gummi und ich wickel gerade die Bar auf und auf einmal ist eine Leine einfach rein, zack, 180 Euro einfach nur. Durchgeschnitten.
Yep. Und deswegen lohnt es sich auch an der Bar gar nicht so sehr zu sparen, sondern eben eine Reservebar mitzuhaben auf Urlaub.
Voll.
Dann ja. Machen wir das Board natürlich auch noch. Ich kenne deine Antwort. Was ist dein Board, was du jetzt für den Rest deines Lebens fahren darfst, musst, kannst?
Was mir aktuell gerade taugt, ist das Choice, das Core Choice. Und zwar welches ist das? Ich habe da jetzt ist draußen das.
Ich glaube, es ist das Fünfer.
Was heraus ist, ist nicht das Sechser schon draußen?
Nein, ich habe es eh neben mir stehen.
Schau mal. Es steht aber auch nicht drauf.
Es steht nicht drauf.
Naja, jedenfalls ist es der Vorgänger vom aktuellen, vom neuesten, teuersten Choice sozusagen. Taugt mir der Vorgänger einfach mehr. Und das ist auch jedes Mal, wenn ich zum Beispiel Board gewechselt habe, immer dieses Jahreszyklus mitgemacht habe, ich bin jedes Mal irgendwie schlechter gefahren. Warum? Auch wenn das Board jetzt technisch durch irgendwelche Parameter besser sein sollte, der Körper muss komplett neu lernen. Jeder Absprung ist einfach so ein bisschen anders und man muss sich immer wieder ganz neu darauf einstellen. Und zwar auch so, wenn ich Tricks zum Beispiel, manche sind komplett verschwunden gewesen, nur weil ich das Board gewechselt habe.
Bei mir ist es so, also du bist da wahnsinnig feinfühlig, was sowas anbelangt. Ich spüre das zum Beispiel nicht in dem Ausmaße, wie du spürst. Kann man schon auch sagen. Das heißt, ich gewöhne mich, ich glaube, mich schnell an neue Boards zu gewöhnen, weil ich da nicht so picky bin wie du. Genau, das heißt, ist jetzt gar nicht so. Ich fahre auch das Choice sehr gerne, aber genauso ist ein Chemi kein schlechtes Board. Sagt
sehr
man,
schön.
Sagt man Chemi?
Ja, ja.
Jamie. Chemi. Ist auch ein sehr schönes Board, weil du sehr schön einfach die Kante hält vor dem Absprung. Genau, dann ist immer auch schön Preis-Leistung. Ist alles sowas so, zum Beispiel ein Woodboard Carbon, die wir haben, Hersteller aus Österreich, finde ich auch schön zu fahren und ist super vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ich bin da nicht so wählerisch, wie du es bist.
Mhm. Brauchst du Carbonboard oder?
Nein.
Nicht?
Nein, gar nicht.
Würdest du immer das teuerste Board aus einem Portfolio wählen?
Das denke ich nicht, weil da ist es mir echt so, da glaube ich, hat sich in den letzten Jahren entwicklungstechnisch nicht so viel getan. Und oftmals ist nur das Design oben geändert, aber das Innenleben ist sehr ähnlich und vergleichbar und deswegen würde ich dafür nicht so viel Geld ausgeben. Genau. Und ich würde mir auch nicht das teuerste kaufen aus dem Portfolio oder Lineup von zum Beispiel einem Hersteller.
Voll. Das ist so, habe ich auch gemerkt, wir könnten ja auch von allen Boards wählen, die wir haben und so die Boards, die als Oberboarding-Board positioniert sind, fühlen sich dann oft im Alltagsding gar nicht so toll an, weil sie entweder sehr, sehr schwer sind, viel Gewicht, was man ja braucht, weil man einfach für Big Air gebaut worden ist, dass man bei 40 Knoten nicht über den Job so herumpeppelt, sondern dass das satt drinnen liegt. Oder was gibt's noch? Das neue Harlem-Board, das Ascent, haben wir jetzt auch probiert, fühlt sich richtig geil an und ich glaube, kein anderes Board hat auf diesem letzten Meter, dass du so einen massiven Swoosh nach Luft machen kannst, habe ich bis jetzt bei noch keinem gespürt. Aber dann einfach im Alltag würde ich es nicht fahren wollen. Es einfach, es fühlt sich an, als hätte ich jetzt riesig, urviel Rocker und würde es halt einfach so ein bisschen bremsend fahren und bräuchte ziemlich viel Druck. So spürt sich's an.
Ich glaube, das ist einfach auch konzipiert worden für einen Windbereich, wo alles zusammenpassen muss, nämlich dieser Überpower-Bereich und dann noch ein, keine Ahnung, sie haben den Peak und gefühlt kannst den Peak halt echt wegdrücken, Bar nach vorschieben, dann ist der, kannst die Kante da im Überpower-Bereich recht lang halten. Und wenn es halt dann abdrückst, dann geht es halt richtig zur Sache. Und für genau diesen Bereich, irgendwie kommt mir vor, ist das konzipiert worden. Und da gibt es aber links und rechts natürlich auch noch was daneben. Und jetzt deswegen sicher ein gutes Board, aber auch nicht eins, das ich wählen würde für, ist mein einziges Board. Mhm.
Es ist auch eine gute Überleitung eigentlich, wenn man so sagt, wie kann man Fehlkäufer vermeiden? Wir waren jetzt in Dänemark am Kitecamp, sind so alle gesessen, mit den ganzen Teilnehmern auf dem Sofa und dann ist mal so die Frage aufgekommen, so, wer hat Kites gekauft und auch das Warum? Und da war eigentlich ganz spannend, dass die Leute dann gesagt haben, so, ja, ich habe Kites gekauft, weil auf diesen Kites habe ich gelernt oder der Kite-Lehrer hat es mir empfohlen.
Genau, da ist halt aus dieser Masse an Sachen, die da irgendwie im Angebot sind, muss halt irgendwo jemanden vertrauen und das ist dann meistens derjenige, der dich unterrichtet hat und dich quasi zu dem Sport gebracht hat oder dir Erfolge beschert hat im Coaching und dann vertraut man da am meisten und dann hält man sich daran fest, oder? Was mir aber auffällt, früher war das so, wir sind ja schon etwas länger in dem Business, früher war das so, dass Leute noch in den eBay-Zeiten, wo du so Sachen bieten konntest oder irgendwo kamen Leute her, die sagen, wow, ich habe ein Set gekauft und ich habe jetzt 3 oder 4 Kites und die sind nur im Keller rumgelegen und 2 Bars und 2 Trapeze dazu und 2 Boards. Und du hast gewusst, wenn das so beginnt, ich habe da günstig ein Set gekauft, hast du gewusst, okay, das ist kompletter Bullshit, was du gekauft hast und du hast eigentlich nur Geld ausgegeben, sinnloserweise.
Das im Garten vergraben.
Genau. Können, also genau und dasselbe. Das, finde ich aber, ist weniger geworden oder gibt es auch kaum mehr. Weil, und ich glaube, dass es so war, früher hast du einfach die Innovationen, die waren viel, viel mehr da und die Kites sind wirklich erheblich besser geworden vom Sicherheitsstandard, vom Einsatzbereich, von den Flugeigenschaften und da konnten die Leute echt daneben greifen. Aber wenn du jetzt einen Kite kaufst, der zum Beispiel 6 Jahre alt ist, hast du noch immer einen guten Kite in der Hand in Wahrheit, oder? Und das ist, glaube ich, warum es diese Fehlkäufe, so wie wir sie kennen von damals, nicht mehr gibt.
Vielleicht gibt es diese uralten Kites jetzt einfach nicht mehr im Markt, die sind einfach jetzt nur noch Handtaschen oder Duschvorhänge oder... Ja.
Na, was sind Fehlkäufe, finde ich? Ich bin jetzt kein Freund davon, dass wenn man auf den Schirm gelernt hat, dass man sich diese zulegt, oder? Wenn zum Beispiel, jetzt ist mir wieder auffallen, da kommt jemand vom Wasser und sagt, mit diesem 144er Board hatte ich gerade so eine gute Session. Vielleicht eine Person, die 55 Kilo hat oder 60, Windbereich lässt das zu. 144er Board, viel zu breit, gute Session. Sollte ich mir das kaufen? Nein, definitiv nicht. Oder es war, du hast einen ganz kurzen Zeitraum, wo du auf solche
Boards... Man hat sehr viel Geld und es ist wurscht.
Was?
Ja. Also man hat Geld und sagt, ja.
Nein, auch dann nicht. Weißt du, es begleitet dich dann ja nur einen kurzen Zeitraum. Wie wenn du dir eine Doha kaufen wollen würdest, weißt du, mit der deine ersten 5 Sessions hattest, wo du höher gefahren bist. Genau. Und deswegen gibt es auch Kites, wo ich sage, die begleiten dich nur einen kurzen Zeitraum. Vielleicht ist eine Schule, die einfach echt einen Relaunch braucht, oder einen gut funktionierenden Relaunch und alles ist auf dieses ausgelegt und dann hängt man vielleicht an einem One-Strut-Kite und hat aber 120 Kilo. Das wäre dann in meiner Art, aus meiner Sicht heraus ein Fehlkauf zum Beispiel.
Voll, was ich auch an Fehlkauf, den kriegt man auch irgendwie oft mit. Und zwar würde ich jetzt nicht von einer Schule kaufen, die einfach so ein Daily Business hat. Wenn ich mir überlege, es gibt einfach wahrscheinlich am Gebrauchtmarkt, der Otto Normalkeiter hat vielleicht im Jahr schafft er 20 Sessions und dann ist sein 7er oder sein 9er vielleicht 5-mal benutzt worden, 4-mal oder sowas und der verkauft das, dann ist das echt wenig Nettozeit, oder? Aber so im täglichen Gebrauch in einer Schule, der ist halt jeden Tag teilweise aufgepumpt, wird richtig hart drangenommen und clasht darunter. Und das würde ich mir halt überlegen. Und das optisch schauen die oft noch gut aus. So aufgepumpt, schöne Farbe liegt da. Aber erst wenn der dann fliegt, sieht man, boah, da oben ist das eingefallen, das Tipp. Oder die Hinterkante, habe ich jetzt wieder in Dänemark in Kloster ganz oft gesehen. Da winkt so eine Hinterkante runter und der flattert nur noch wie eine Fahne. Und da denke ich mir, boah, den würde ich jetzt auch nicht mehr fahren wollen. Wie kommt das mit diesem Flattern zustande? Das ist einfach, wenn er mit der Fronttube nach unten mit massiv Energie aufs Wasser runtergläscht, dann wird einfach hinten das Tuch gedehnt und das geht halt nie wieder zurück, oder? Mhm. Und dann flattert das und dann ist der Kiter so ein, er fährt genauso noch, du kannst von links nach rechts fahren, aber es ist einfach
wie, du hast nicht mehr die gleiche Performance wie am Anfang, oder?
Genau, das ist so ein bisschen wie ein Unfallauto, das wieder so optisch schön hergerichtet ist. Es schaut von außen so aus, als würde es passen, aber die Lenkung ist schief und alles quietscht ein bisschen so.
Naja. Ein schöner Vergleich. Genau. Also kann man ja auch sagen, wir sind da sehr offen und ehrlich in einer Beratung. Und wenn ihr auch Angebote findet von eben demjenigen, der einen Kite im Keller liegen hatte und der verkauft seinen Neuner, der nur 5-mal geflogen ist und ihr seid euch nicht sicher, ob das was ist, ihr könnt uns gerne jederzeit schreiben. Wir sagen euch dann, ob das passt oder nicht. Muss auch gar nicht von uns ein Kauf sein oder so. Genau, also da einfach gerne jederzeit melden.
Voll. Jetzt kommt ein kleines Paradoxon, aber jetzt sagen wir, ja, frag uns, so als Kite-Coach, Kite-Lehrer, aber dann gibt's noch so einen Kite-Lehrer-Kite. Mhm. Weißt du, wo ich hin will?
Ich kann es mir denken.
Der wird nämlich ganz oft, ich habe jetzt öfter Teilnehmer gehabt, die gesagt haben, ja, sie haben einen gewissen Kite und dann fragt man ja, warum haben sie den? Na, den hat mir mein Kite-Lehrer verkauft oder so, oder mein Kite-Lehrer ist gefahren, diese Kites und die sind sehr gut. Aber was man halt wissen muss, zwischen Kite-Lehrer und Anfänger oder so ein bisschen Advanced-Fahrer sind halt ganz viel Skill-Unterschied und jetzt heißt das nicht, dass dieser Kite auch für dich gut sein muss, wenn du am Anfang stehst. Und das ist für mich so der Duoton Dice. Ist ein sehr geiler Kite, mir taugt er. Er hat aber einen sehr kleinen Sweet Spot. Der ist gemacht so für ein bisschen Unhooked fahren, Lupen, Welle, macht er richtig Sinn. Aber davon ist man halt ganz am Anfang von seiner Karriere ziemlich weit entfernt. Das heißt, er geht nicht früh los, der geht nicht großartig Upwind besonders leicht oder sowas. Also hat wenig Vorteile, Attribute, die einem am Anfang helfen.
Ich sehe den Tommy jetzt gerade aufspringen bei sich zu Hause auf der Couch, weil er sagt, oh, ist der Dice ist aber so ein toller Schirm, den fliege ich nämlich sehr gerne. Genau, also ist ein guter Schirm, aber vielleicht nicht.
Genau, man muss sich eben überlegen, auf welchem Level bin ich jetzt, was würde mir helfen, gell? Und da immer so ein bisschen rauszoomen und auch jetzt nicht großartig vom Marketing nur sagen, boah, ich nehme immer die Pro-Kategorie, weil das ist das Beste, das muss immer zum Level passen und dann gibt es die richtigen Kites.
Okay. Abschließend. Jetzt kommt jemand zu dir und sagt, hat das erste Mal ist Höhe gefahren und möchte jetzt weiter eigenständig üben und will sich eigenes Material zulegen. Ohne einen Hersteller zu nehmen, welche 5 Punkte sollte er achten, wenn er sich einen Kite zulegen möchte?
Sehr gute Frage. Was ich möchte am Anfang, ich möchte einfach mal, dass der schon am Windfensterrand gut steht, dass er gut Upwind fährt, würde ich mir jetzt keinen One-Strutter wahrscheinlich nehmen, weil die stehen tendenziell immer tiefer drinnen und fahren nicht so gut Upwind. Dann würde ich zu keinem 5-Strutter greifen, sondern 3-Strutter ist die perfekte Balance zwischen Performance und Leichtigkeit, was du vor allem bei wenig Wind spürst, du dann 3-Strutter sind leichter. Genau. Und welche 5 Eigenschaften? Das sind viele Eigenschaften.
Das sind viele, ja.
Dann wäre mir der Preis auch wichtig. Das heißt, ich würde jetzt nicht etwas nehmen, aktuell glaube ich, sondern ich würde sagen, hey, kannst doch 2 Jahre zurück oder 1 Jahr zurück. Da gibt es Abverkauf-Ding, wo man richtig einen Schnapper machen kann. Das würde ich dir empfehlen. Genau. Und bei Gebrauchtkauf würde ich halt...
Und würdest du sagen, wenn jetzt jemand sagt, Geld spielt keine Rolle, wie viel Kite sollte er sich kaufen, damit er möglichst viel abdeckt? Einen 10er. würdest du jetzt sagen?
Das kommt immer vom Gewicht drauf an, aber so ein Klassiker sind immer drei Größen. Das ist so ein 8er, 11er, 14er, so in die Richtung vielleicht, wenn man jetzt bei Tube Cats bleiben will. Und was vielleicht noch ist, keine Randgrößen würde ich mir kaufen, gell? Wenn ich jetzt sage, von einem gewissen Modell gibt es eine Größe, die maximal groß ist, das ist von irgendeinem Hersteller der 14er, aber den würde ich zum Beispiel nicht kaufen, wenn ich nicht 100 Kilo habe, weil es macht immer einen Sinn, warum die bei dieser Größe dann aufgehört haben, weil der dann irgendwie so an die physikalischen Grenzen kommt von diesem Konzept. Und dann würde ich zum Beispiel einfach zu einem Dedicated Leichtwind-Kite greifen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Yep.
Das heißt, dann einfach einen Juice oder sowas, der wirklich nur für Leichtwind gebaut worden ist und nicht für viel was anderes.
Sehe ich auch so. Sehr cool.
Was man noch vielleicht, genau, den kleinsten Kite, da würde ich auch noch zum Beispiel, kann man oft, wenn man so überlegt, zu einem günstigeren kaufen oder muss auch nicht das Pro-Modell sein, sozusagen. Beim Evo wäre das zum Beispiel Klassiker. Beim Sechser, da geht es oft nur noch, dass du rausgehst und diese 40 Knoten irgendwo bändigst und da ist dann vollkommen wurscht, ob das D-Lab ist oder ob das SLS ist. Da kann man richtig das Geld sparen. Auch generell, weil ein Sechser halt sehr wenig in Einsatz kommt. Da würdest du viel Geld für eine Session oder zwei, drei Sessions im Jahr zahlen.
Vorher kann man sich immer überlegen, wie viel könnte ich denn auch zum Zeitpunkt, wo es dann so viel Wind hat, vielleicht ein-, zweimal im Jahr, wenn überhaupt, kann ich den dann irgendwo mieten. Also es gibt schon Jahre, wo wir zum Beispiel keinen Sechser ausgepackt haben in den Anfängerschulungen, weil es einfach nie diesen starken Wind auch hatte. Gell?
Voll. Ich habe mal einen 7er Edge gehabt, den bin ich ein einziges Mal geflogen.
Aber dann?
Da hat er sehr viel Spaß gemacht, ja. Aber eigentlich teuer für einmal fahren, ja.
Ja, aber man muss auf den richtigen Moment dann auch warten.
Voll.
Genau. Also, wir haben unsere zwei Kites gewählt. Das heißt nicht, vielleicht ändert sich das in den Dingen. Aber man kann sagen, wir propagieren jetzt nicht, dass man sich einen Hersteller und da dasselbe Modell durchgängig kaufen muss. Man kann da ein bisschen switchen, um sich unterschiedliche Eigenschaften zu holen. Das kann man sagen. Und es kann sich auch bald wieder ändern, oder?
Und da wird eh spannend, was in nächster Zeit dann alles kommen wird.
Genau. Wenn du einmal Kites durchprobieren möchtest, ist nämlich auf unseren Kite-Camps haben wir, ich würde sagen, 65 bis 70 Kites mit dabei. Und da haben wir wirklich von 1-Struttern bis 3-Struttern, 5-Struttern und Soft-Kites alles hinten drinnen oder mit dabei. Genau. Also wenn du mal Kites testen möchtest, umfassend in einer Woche, besuch uns auf einem Kite-Camp. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, danke fürs Zuhören und gebe dem Olsen das Schlusswort.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.